anderen Leuten hier aus der Gemeinde, dass wir immer so 3 Minuten am Tag in der Bibel lesen. Und wir haben Markus, habe ich jetzt in den Sommerferien geschafft, und das halbe Lukas-Evangelium. Und dabei ist mir wieder mal aufgefallen, dass es eigentlich keine oder kaum eine Seite gibt, wo nicht doch irgendwelche übernatürlichen Ereignisse berichtet werden. Jesus und seine Nachfolger hatten unglaubliche Dinge erlebt. Und auf jeder Seite begegnet mir das dort. Dass dort übernatürliches Wissen plötzlich vorhanden ist. Dass irgendwie Macht über die Naturgewalten da ist. Da kann plötzlich jemand übers Wasser gehen. Da wird plötzlich Alkohol in Massen aus dem Nichts geschaffen. Da werden Kranke gesund, manchmal sogar Tote auferweckt. Und das begegnet mir auf jeder Seite. Und es ist irgendwie wirklich sehr, sehr eindeutig, dass das Leben von Jesus und das Leben seiner Nachfolger natürlich übernatürlich war. Und dass es auch so weiterging, auch bei den Christen. Und dass auch unser Leben, davon bin ich zutiefst überzeugt, natürlich übernatürlich sein sollte. Ich glaube nicht, dass Gott von uns verlangt, dass wir jeden Tag 3 Minuten in der Bibel zu lesen. Aber ich glaube noch weniger, dass Gott erwartet, dass wir drei Minuten am Tag in der Bibel lesen. Aber alles das, was wir in diesen 3 Minuten lesen, nie erleben. Das wäre irgendwie auch gemein. Sondern ich glaube, dass das auch uns gehört. Und jetzt gibt es bei diesem Thema natürlich übernatürlich sicher eine ganze Menge Hindernisse, die so der ein oder andere so im Kopf hat. Und im Vorfeld hatte ich so drüber nachgedacht und ich würde gern eins von diesen Hindernissen, wenn ich es könnte, und vielleicht ist es auch nur bei einigen von euch im Kopf, würde ich das gerne so mal beiseite schieben oder zumindest aufweichen. Und zwar gibt es manche Leute, die sagen, ach so, mit dem Übernatürlichen, das ist nicht so mein Fall. Ich bin nicht so der Übernatürliche, ich bin eher so der Natürliche. Oder da gibt es Leute, die sagen, ich bin nicht so der Lobpreiser oder ich bin nicht so der Beter oder ich bin nicht so der Bibelleser oder ich bin nicht so, was weiß ich. Und das hört sich erstmal vielleicht gescheit und reflektiert an, vielleicht sogar bescheiden, aber vielleicht ist es auch nur eine schlitzohrige Art, sich so irgendwelche Themen so ein bisschen vom Hals zu halten, nach dem Motto, ist halt nicht mein Fall, muss ich mich nicht mit auseinandersetzen. Und treff nicht so schnell eine Entscheidung darüber, ob Lobpreis was für dich ist. Treff nicht so schnell eine Entscheidung, ob Sprachengebet nicht was wichtig, etwas Gutes für dein Leben sein könnte. Es gibt Leute, die sagen, ach, das brauche ich nicht. Vielleicht ja doch. Und vielleicht, nur weil du vielleicht im Moment noch keinen Zugang dazu gefunden hast, nur weil das im Moment noch kein Thema in deinem Leben ist, vielleicht wird es ja mal Thema und vielleicht wird es dein Leben, könnte es ja dein Leben total bereichern. Und ich wünsche uns sehr, dass wir bei diesem Thema doch nochmal so 3, 4 Schritte nach vorne kommen. Das wäre klasse. Und ich würde gerne eine biblische Geschichte so mal so als Beispiel rausgreifen, die vielleicht so einen Einstieg dazu geben kann in dieses große Thema. Und zwar möchte ich anfangen mit einem der großen Helden des Alten Testamentes, nämlich mit Mose. Und Mose, ich denke mal, dass ganz viele ihn kennen, zumindest den Namen von ihm. Und Mose ist der große Anführer der Israeliten gewesen, durch den Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat, auf spektakulärste Art und Weise. Ein Mann, der wirklich viel erlebt hat und wo es sicher hochinteressant ist, sich mit dem im Himmel mal zu unterhalten. Wie denn auch die Dinge vielleicht auch in der Ausführlichkeit waren, die uns manchmal so kurz und knackig dort beschrieben wurden. Aber worauf ich hinaus will, als das Volk Israel in der Wüste ist, gibt es auch viel Zank und Nörgelei und Streit und Ärger, ja, und sogar richtig Zorn. Und da gibt es eine Situation, da platzt auch Gott echt der Kragen und er hat einfach den Kaffee auf und hat einfach keinen Bock mehr. Und in diese Situation möchte ich gerne einmal einsteigen. Der Herr sagte zu Mose, ihr brecht jetzt auf. Bring das Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid als Besitz für ihre Nachkommen versprochen habe. Dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich werde einen Engel mitsenden, der vor euch hergeht. Und werde die Völker am Land vor euch vertreiben, die Kanaaniter, Amoriter, Hittiter, Persiter, Hiviter und Jebusiter und jegliche restlichen Iter. Aber ich selbst werde nicht mit euch ziehen. Ihr seid ein widerspenstiges Volk und ich müsste euch deshalb bestimmt unterwegs vernichten. Ja, das ist aber, glaube ich, nein, es geht noch weiter. Das ist ja erstmal schon so eine, das ist schon eine Ansage. Und dementsprechend, als die Leute das hörten, wurden sie traurig. Und zum Zeichen ihrer Trauer legten alle ihren Schmuck ab. Da sagte der Herr zu Mose, sagt den Leuten von Israel, ihr seid zwar ein widerspenstiges Volk, und auch wenn ich euch und wenn ich auf dem Weg ins Land auch nur einen Augenblick in eurer Mitte weilen würde, müsste ich euch vernichten. Aber wenn ihr jetzt euren Schmuckfilm ablegt, will ich sehen, was ich für euch tun kann. Da trennten sich die Leute von Israel noch am Berg Horeb von ihrem Schmuck. Irgendwie, da dreht sich was. Oh, ich gucke mal, was ich für euch tun kann. Und dann geht Mose mit dem Herrn nochmal so ins Vier-Augen-Gespräch. Und er sagt, Mose sagte zum Herrn, du befiehlst mir, führe das Volk in sein Land. Aber du hast mir nicht gesagt, ob du mitkommen wirst. Dabei hast du mir doch versichert, dass ich in deiner Gunst stehe und dass du für mich und dass du mich als deinen Vertrauten betrachtest. Wenn das stimmt, dann bestätige es mir jetzt und sag mir, was du vorhast. Und vergiss nicht, dass diese Leute dein Volk sind. Der Herr erwiderte, ich soll mitgehen, damit du beruhigt bist. Mose sagte, ja. Ja, wenn du nicht mitgehst, wäre es besser, du ließest uns hierbleiben. Woran sollen wir denn erkennen, dass wir in deiner Gunst stehen, ich und dein Volk? Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch vor allen anderen Bewohnern der Erde auszeichnest. Nicht nur mich, sondern auch dein ganzes Volk. Der Herr antwortete, ich werde auch diese Bitte erfüllen, weil du meiner Gunst stehst und mein Vertrauter bist. Ich finde es einen total spannenden Dialog, weil es einen tollen Einblick in das Herz Gottes gibt. Einmal finde ich es so ein bisschen erstaunlich, das ist so ein bisschen wie, wenn es irgendwie in einer Partnerschaft Stress gibt über die Kinder, dann ist es irgendwie deine Kinder, ja, es sind deine Kinder, es ist doch dein Volk. Und Mose sagt immer, es ist dein Volk, vergiss nicht, es ist dein Volk. Und der Herr sagt, ja, dein Volk, was du hierher gebracht hast, irgendwie ist das, und ist das irgendwie auch erstmal völlig gut. Und auch diese Auseinandersetzung da auch einzugehen, Gott geht darauf ein und ist da auch Mose, in keinster Weise ja böse, sondern irgendwie, ich glaube, er liebt es sogar. Und was ich aber bei Mose total bemerkenswert finde, und in der Vorgeschichte ist das jetzt auch nicht so, dass Gott sich jetzt wegen irgendwie so einem kleinen Kram aufregt, sondern auch echt böse Dinge, echt ätzende Dinge passiert sind, wo er auch eigentlich einfach drüber hinweggehen konnte, was ihn total aufgeregt hat. Und die Reaktion von Mose finde ich irgendwie auch trotzdem total Hammer. Denn er macht ja Folgendes, er sagt, er riskiert eigentlich, Gott gibt ja die Zusage, okay, ich schicke einen meiner Engel mit. Und der bringt euch in das gelobte Land, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Du wirst Erfolg haben, auf ganzer Linie. Ich werde alle Leute, die da leben, ich werde sie verjagen, das werde ich euch geben. Und du wirst dort ankommen, du wirst das alles sehen, woran du geglaubt hast. Und Mose sagt, nee, wenn du nicht kommst, dann bleibe ich lieber hier. Und Und Ich war noch nie in der Wüste, aber mein Chef war letztens mal in der Wüste und er sagt, das war total super. Die waren mit Jeeps da und dann wurden Beduinenzelte aufgebaut und die waren klimatisiert und es gab ein Buffet und da war schon heiß Wasser und es wurde angekarrt, woher auch immer, und Essen war da und so weiter. Und ich glaube, dass das alles dort nicht war. Sondern ich stelle es mal vor wie ein Campingurlaub auf dem ätzendsten Campingplatz der Welt. Es ist noch nicht mal ein halber Stern da. Die Sanitäranlagen sind die absolute Katastrophe. Es ist so gut wie nie Wasser da und warm schon mal gar nicht. Es ist nachts arschkalt, es ist tagsüber total heiß, kein Schatten. Du findest kaum Ruhe. Dann hängst du da mit so vielen Leuten auf einer Pelle und die sind auch noch größtenteils zerstritten und schlecht drauf. Und du bist der verantwortlich, dass alle bei Laune sind, weil alle Beschwerden landen bei dir. Und Essen, auch ätzend. Es gibt jeden Tag das Gleiche. Die Leute werden schon irgendwie, die können das schon nicht mehr sehen, dann kommt das aus den Ohren raus. Und, und. Und so ein Campingurlaub, dass Mose sagt, da bleibe ich, mache ich lieber mein Leben lang diesen Campingurlaub mit dir, wo es mir echt ätzend geht, ohne gelobtes Land, ohne Milch und Honig, ohne perfekte Fürsorge, ohne eine gute, gescheite Unterkunft, lieber in der Wüste wohnen, in der Gegenwart Gottes, als im gelobten Land mit einem Engel. Und ich glaube, was wir hier von Mose lernen können, ist, wie kostbar die Gegenwart Gottes ist. Und ich glaube, dass die Gegenwart Gottes ein echt starker Begriff ist. Und die Gegenwart, ich möchte gerne mal bei diesem Wort, so ein bisschen auf diesem Wort ein wenig rumreiten. Denn die Gegenwart Gottes, wir sagen auch häufig, dass Gott hier gegenwärtig ist. Und einer der häufigsten Bibelverse, die wir uns immer wieder zusagen und die wir immer wieder uns gegenseitig in Erinnerung rufen und sagen immer wieder, Mensch, denk dran, Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei wegen ihm sich treffen, dann ist er mitten dabei. Und das ist in Erfüllung gegangen durch den Heiligen Geist. Als Jesus Mensch war, da konnte er immer ja nur in einer Stadt sein. Dann war er entweder in Jerusalem oder in Nazareth oder in Kapernaum, an einer Stelle in dem Haus, aber halt auch sonst nirgendwo. Und er ist jetzt im Himmel, hat seinen Stellvertreter geschickt, seinen Geist, der es uns möglich, der bei uns ist, der uns die Gegenwart Gottes bringen kann. Gegenwart. Stell dir vor, du hast einen guten Freund oder eine Partnerin, einen Partner und der beschließt für ein halbes Jahr irgendwo anders zu sein. Dann kannst du telefonieren, dann kannst du Briefe schreiben, dann kannst du skypen, Facebook Messenger, Instagram, WhatsAppen, WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. All das, was mittlerweile drin ist, Halleluja. Und doch ist es echt was anderes, ob derjenige bei dir im Wohnzimmer sitzt, ob er in deiner Gegenwart ist, ob du ihn mal anfassen kannst. Gegenwart ist echt noch was anderes. Menschen, die einen lieben Menschen durch einen Todesfall verloren haben, ist eigentlich oder häufig das, was am meisten vermisst wird, ist die Gegenwart desjenigen. Dass man ihn, man hat noch die Geschichten, man hat noch die Briefe, man hat die Erinnerungen, man hat die Fotos, man hat all das. Aber die Gegenwart ist futsch. Er ist nicht mehr da. Und die Gegenwart Gottes ist hier. Und ich glaube, dass das super kostbar ist. Und dass Mose auch hier so deswegen ja vielleicht so hoch pokert, weil er weiß, dass daran so viel liegt. Gott ist gegenwärtig. Und so ist halt auch im Gottesdienst und in der Kirche ja das nicht eigentlich so, dass wir jetzt immer quasi immer die gleichen Jesus-Anekdoten aufwärmen. Oder ja, Bilder aus der Bibel können wir nicht rauskopieren. Da sind eigentlich, also in meiner Bibel ist ein Bild drin, aber das ist nur der Grundriss vom Tempel, aber das war's. Aber dass wir immer so alte Geschichten erzählen und ja, das war's, sondern Gott ist gegenwärtig. Und wenn er hier im Raum ist, dann kann das, hat das eine Macht, hat das eine Kraft. Und dann ist es auch besser, irgendwie in ätzenden Lebensumständen zu sein und trotzdem die Gegenwart Gottes genießen zu können, als bei Milch und Honig. Und das steht für Luxus, Wohlstand, Wohlergehen, Spaß. Es geht dir richtig gut. Aber halt ohne die Gegenwart Gottes. Und der gute alte Mose geht sogar irgendwie noch einen Schritt weiter. Gott sagt ihm, okay, ich gehe mit dir. Du fühlst dich dann beruhigt. Okay, ich tue dir den Gefallen. Und dann sagt Mose noch eine weitere Bitte. Und diese weitere Bitte würde ich auch gerne mit euch auch beten. Er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und an der Stelle ist so ein bisschen, Mose, du fragst jetzt noch, kann ich die Herrlichkeit Gottes sehen? Du hast doch alles gesehen. Du hast gesehen, wie aus deinem Stock eine Schlange geworden ist. Du hast gesehen, wie das Meer vor dir aufgegangen ist, wie ihr alle durchgegangen seid, wie hinter dir das Meer wieder zugegangen ist und deine Feinde darin ertrunken sind. Du hast gesehen, du hast, keine Ahnung, 10 Plagen heraufbeschwört, Sondergleichen, die legendär sind und für Indiana Jones Verfilmung geeignet sind. Du hast alles erlebt. Essen ist aus dem Nichts gekommen, in der Wüste. Du schlägst mit dem Stock gegen den Stein, da kommt Wasser raus. Du hast doch, was hast du nicht erlebt? Jetzt willst du noch, ja, also was fehlt dir noch? Die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und Gott geht auch darauf ein. Und der Herr sprach, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. In der Gegenwart Gottes kann es dazu kommen, dass wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Und hier werden so 3 Dinge genannt, die irgendwie für die Herrlichkeit Gottes stehen. Und zwar seine Güte, dass er durch und durch gut ist. Seine Gnade und sein Erbarmen, dass er barmherzig ist. Dass er so ein Gott ist. Und das ist, wenn wir in das, ja, die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, dann hat es auch irgendwie immer etwas mit der Güte Gottes zu tun, dass Gott total gut ist. Mit der, ja, mit seiner Gnade und mit seiner Barmherzigkeit. Und das finde ich total super. Ich glaube, dass das bei uns erlebbar sein soll und erlebbar ist. Die Gegenwart Gottes, aber auch noch die Herrlichkeit Gottes. Auch im eigenen Leben und am eigenen Leib erfahren zu können. Und ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass das immer mehr passiert. Ich bin froh und dankbar für alles, was wir hier schon erlebt haben. Aber ich glaube, dass da auch noch vieles zu erleben ist. Die Herrlichkeit Gottes wird auch immer wieder so, wenn Jesus seine, oder auch in der Bibel, wenn Gott wirkt, dann wird die Herrlichkeit des Herrn sichtbar. Ein kleines Beispiel. Als Jesus das erste Zeichen seines Reiches macht, vielleicht eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, er ist bei seiner Hochzeit eingeladen, bei der Hochzeit zu Kana, und Unmengen an Wein entstehen aus dem Nichts und die Party kann über Tage noch weitergehen und die Leute hatten scheinbar ein unglaubliches Durchhaltevermögen, was Feiern angeht. Und am Ende wird dieses Zeichen, dieses Wunder zusammengefasst mit folgendem Satz. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Und auch das ist so ein Punkt, dass die Herrlichkeit Gottes, dass das, was er eigentlich auf dem Herzen hat, dass er gut ist, dass er es gut mit dir meint, auch wenn du vielleicht in der Wüste bist und nicht in dem Land, wo Milch und Honig fließt, dann können Zeichen seines Reiches dort passieren für dich und auch die Herrlichkeit Gottes für dich sichtbar werden. Und damit das passiert, ich glaube, da kann man viele Dinge als ja, Tipps anbringen. Ich würde gerne mal 4 Stück hier zum Besten geben. Das erste, ich glaube, wenn wir hier zusammenkommen und übernatürliche Dinge erleben wollen, dann sind Fehler okay. Man kann nichts auf dieser Welt irgendwo erlernen oder da besser werden, ohne auch mal einen Fehler zu machen. Das ist völlig okay. Und es ist ein Vorrecht, Fehler zu machen. Und Fehler zu machen ist ja noch längst keine Sünde. Fehler zu machen ist völlig okay. Und wenn ich jetzt nach vorne komme und habe einen Gedanken, der mir durch den Kopf geschossen ist und ich denke, Mensch, der könnte doch von Jesus sein. Und ich sage den hier und es stellt sich hinterher raus, oh, das war ja völlig daneben. Ist da jemand ernsthaft zu Schaden gekommen? Nein. Wenn ich das irgendwie nett mache und ein bisschen bescheiden, dann ist es vielleicht sogar hinterher noch für einen Lacher gut. Aber Fehler machen ist okay. Und mir ist es total wichtig, dass wir ein Klima haben, wo man auch mal einfach das ausprobieren kann. Wo man es einfach mal wagen kann. Ich gehe mal auf jemanden zu, ich habe gerade den Gedanken und ich guck mal, versuch da mal reinzugehen. Was ist, wenn man jemand den Gedanken hat, oh Mann, ich glaube, ich gehe jetzt mal nach vorne und ich sag mal was, es hört sich chinesisch an und ich sage es mal und hoffentlich kann es jemand übersetzen. Und dann stellt sich raus, Mist, keiner kann jetzt das verstehen, weil es ist vielleicht auch gar nicht chinesisch, es ist vielleicht, was weiß ich, russisch. Und Nina sagt, nö, ich tue einfach mal so, als würde ich das nicht verstehen. Und dann steht derjenige da vorne ein bisschen wie der Gelackmeierte und dann ist das okay. Fehler machen ist gut. Ich würde gerne bei uns eine Kultur haben, wo das erlaubt ist, wo wir das einfach mal wagen dürfen. Jeder kann hier seine Gaben mit einbringen. John Wimber wird dieses Zitat zugeschrieben, dass er gesagt hat, wenn es um Geistesgaben geht, ist es wie bei Kindern und Spielsachen. Teilt die Spielsachen, jeder darf mitspielen und seid nett zueinander. Das sind die Regeln. Und ich glaube, dass das irgendwie schön wäre, wenn wir auch da uns irgendwie das zugestehen, dass man einfach mal was raushaut, auch wenn es dann mal nicht richtig war. Zweitens, Wertschätzung für die Gaben des Geistes. Man sollte das nicht gering achten, wenn einer sowas tut. Und ich habe gedacht, dass es vielleicht auch für uns als Gemeinde, und wenn ich da mal das Recht habe, hier sowas reinzusprechen, wir haben ja an sich den hohen Wert, dass eigentlich jeder hier in der Gemeinde auch das Recht hat, dass man sich über ihn lustig macht. Und dass man auch eigentlich über alles seine Witze machen kann. Und das finde ich auch gut. Und das will ich auch eigentlich unterstützen. Und das finde ich auch eine schöne Kultur. Aber ich glaube, bei dem Thema Geistesgaben wäre das, glaube ich, gut, da mal so ganz vorsichtig mit sein. Weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Sarkasmus irgendwie so ein Dämpfer ist. Wenn jemand was macht, wo er unsicher ist, und sich mal was traut und wird dafür ausgelacht, ist das ganz ätzend. Und wenn wir irgendwie zaghaft versuchen, Dinge auch an Geistesgaben irgendwie auch weiterzugeben, dass wir darum beten, Gott, willst du etwas sagen? Willst du mir etwas sagen? Willst du irgendwie, dass ich beim Gottesdienst mitwirke durch irgendeinen Eindruck oder dass ich mal für jemanden bete, sich das mal zu trauen und dass dann nicht hinterher du die, keine Ahnung, die lustige Nummer bist, also da so ein bisschen, dass wir da so ein bisschen mit vorsichtig sind, da so ein bisschen eine Wertschätzung haben und uns vielleicht an dem Punkt, und wenn wir hinterher richtig gut drauf sind, dann können wir immer wieder anfangen, auch darüber Witze zu machen. Aber vielleicht sollten wir das mal für ein paar Jahre nicht machen, sondern diese Dinge so ein bisschen besonders zu halten. Fehler sind okay. Ich möchte, dass hier Wertschätzung ist für all das, was der Geist Gottes tut. Denn es ist wichtig. Es ist wichtig für die Leute um uns herum. Vor vielen Jahren waren wir an der Ostsee, haben wir da Urlaub gemacht und wir gingen da des Weges, haben einen Spaziergang gemacht. Ich hatte frei, also ich war jetzt nicht irgendwie als Pastor unterwegs. Ich konnte da einfach Urlaub machen. Es war nicht meine Dienstzeit. Und dann sah ich dort einen jungen Mann, der lief am Deich entlang und es war jetzt kein Sandstrand, sondern es war so ein Wiesenstrand mit so ein bisschen Beton dazwischen und auch Steinen und Schafen. Und da sah ich einen Mann, der rannte volle Kanne auf einen Stacheldraht zu. Und er konnte auch nicht so richtig stoppen, weil er hing an einem großen Kaltdrachen. Und hinter dem lief er her. Also er war quasi damit fest verbunden. Und ich hatte so den Eindruck, oh, der Wind ist aber auch echt stark. Ist ja richtig böig. Und nee, der wird nicht langsamer. Der Stacheldraht steht auch stabil da und das bewegt sich aneinander zu. Und ich hatte so den Eindruck, ich gehe mal auf denjenigen zu und bin mal neben ihm hergesprintet und habe ihn angesprochen. Während er am Sprinten war, habe ich gesagt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Und er sagte, ja, halt mich fest. Ich so, wie? Ja, hinten ist irgendwie so eine Schlaufe, halt mich da fest. Und dann habe ich ihn so festgehalten und habe ihn gebremst so und ihn irgendwie dann so zu Boden gebracht, dass er anhalten konnte. Und er sagte voller Adrenalin zu mir, du hast mir das Leben gerettet. Ich habe den scheiß Schirm nicht abgekriegt. Der war viel zu groß wie den Wind irgendwie. Viel zu großer Kaltdrachen. Und das Surfbrett hat er auch dabei. Aber das war schon irgendwie irgendwo am Strand schon verloren gegangen. Und er lief und barfuß über die Steine. Und es war gut, diesem Eindruck einfach mal nachgegangen zu sein. Einfach mal, hätte ja auch sein können, dass er sagt, hey, misch dich hier nicht ein. Ich habe hier noch was vor, es gibt hier hübsche Krankenschwestern und ich wollte einfach mal wissen, was passiert, wenn man so voll auf so ein Stacheldraht zusprintet. Kann ja sein. Und hätte ja sein können, dass er sagt, misch dich hier nicht in meine Angelegenheit ein. Ist doch meine Sache. Ja, hätte. Hätte Fahrradkette, aber es einfach mal zu tun, weil es für ihn, und das war jetzt ja, vielleicht sagt er, ja gut, komm, sowas, ne? Ja, aber sowas, wenn man irgendwie auch, ich glaube, dass das in natürlich, übernatürlich, dass wer mag sagen, wo die Grenze ist? Gibt es überhaupt, kann man das überhaupt richtig sagen, wo das Natürliche aufhört, das Übernatürliche anfängt? Und wenn man es könnte, was wird das für einen Sinn machen? Aber es ist wichtig für manche Leute, dass du das tust. Und last but not least, manchmal ist es gut, auf seine Geschwister zu achten und auf diese kleinen Impulse. Keine Ahnung, wenn du hier im Gottesdienst bist und du hast gleich noch, während wir gleich noch Gott anbeten und hier Musik läuft und dann hast du vielleicht den Gedanken, boah, ich habe auch was Tolles mit Gott erlebt, was übernatürlich ist, das könnte ich doch heute mal erzählen. Und du weißt nicht, soll ich das tun, soll ich das nicht tun, soll ich das tun, soll ich das nicht tun, dann geh auf Alex zu oder auf mich und frag mal, hey, was meinst du? Soll ich das erzählen oder soll ich das nicht erzählen? Ich habe so einen Impuls, ich bin mir nicht so richtig sicher, was soll ich machen? Und dann sagen wir auch so, ja, oder nein. Und dann ist das irgendwie auch ein Feedback zu bekommen von deinen Geschwistern. Passt das jetzt, was meint ihr? Ich habe eine sehr, sehr schöne Geschichte gehört von einem englischen Prediger. Ich finde sie total schön. Er war eingeladen, in Berlin zu predigen vor einiger Zeit. Und er hat sich da sehr darauf gefreut und hat sein Flugticket bestellt und steht in London am Flughafen und will nach Berlin fliegen. Ist er halt abends zum Gottesdienst eingeladen und stellt plötzlich fest, oh, mein Passport ist weg. Mein Reisepass, Mist, wo ist der? Und er hat ihn nicht dabei, er hat ihn zu Hause vergessen. Er greift sein Handy und weiß schon, okay, den Flug kann er abschreiben, aber da geht ein paar Stunden später geht noch ein zweiter Flug nach Berlin, dann kann er immer noch zu der Einladung rechtzeitig dort erscheinen. Er ruft eine Gemeindemitglied an, eine gewisse Ellie. Und Ellie hat den Schlüssel zur Wohnung von dem Pastor und er sagt, hör mal, Ellie, könntest du ganz schnell zu mir nach Hause fahren, guck in der Schreibtischschublade rechts oben nach, da ist mein Reisepass und bring mir den bitte so schnell wie du kannst zum Flughafen. Ich muss nach Berlin, ganz, ganz dringend. Und Ellie macht das, nimmt sich spontan Zeit, weiß auch um die Dringlichkeit und sie ist auch eine begabte Frau, aber sie hat nicht die Gabe des schnellen Autofahrens. Und als sie am Flughafen ankommt, ist auch der zweite Flieger weg. Und er hat keine Möglichkeit mehr, noch an dem Tag nach Berlin zu kommen, selbst über 1000 Umwege, irgendwie, es passt alles nicht. Er wird diesen Termin nicht einhalten können. Und er denkt sich, boah, was bin ich für ein Vollhonk. Da werde ich schon mal eingeladen, oder nach Berlin. Und dann kann ich noch nicht mal, ich bin zu doof, einen Ausweis mitzunehmen. Und er trottet so zurück. Und er sieht so im Augenwinkel so einen Mann dort stehen mit Koffer und denkt sich, ach, vielleicht braucht der eine Ermutigung. Und dann sagt er das auch noch, der Ellie, ach, ich hatte gerade so den Gedanken, der Mann da vorne, der könnte eine Ermutigung gebrauchen. Und Ellie ist total begeistert, sagt, ach, das ist ja cool, du hast einen Eindruck gehabt für den Mann, für den müssen wir beten. Und er so, ach, Mann, warum habe ich das überhaupt erzählt? Und denkt sich, ich will nach Hause. Ich fühle mich gerade so ätzend. Ich habe es gerade so, bin so blöde. Irgendwie, ich bin der totale Versager. Was die jetzt da, die haben mich eingeladen und dann muss ich da gleich anrufen und sagen, ja, ich kann nicht kommen, ich habe am Flughafen meinen Reisepass vergessen. Wie doof. Nee, ich will das jetzt nicht erzählen. Und dann sagt er aber natürlich so ein bisschen diplomatisch, ah, ich weiß nicht so genau, ob das wirklich von Gott war. Und Ellie geht aber daneben. Ja, aber wer weiß warum, sie ist total begeistert. Vielleicht war es ein Eindruck von Gott. Und wir können doch noch eben beten. Er so, ah, nein, ich weiß nicht, ich will das mal prüfen. Und sie gehen, aber Ellie lässt nicht locker. Und er weiß, er will nach Hause, aber er will jetzt auch Ellie nicht so total enttäuschen auch noch und sagt sich, Ellie, wir machen Folgendes, wir beide beten jetzt und wir gehen an diesem Mann noch einmal vorbei und wenn Gott uns einen Impuls gibt, dann gehen wir hin. Und sie gehen an diesem Mann vorbei und fragen sich, und hast du was gespürt? Ellie sagt, nein, du? Nein, ich auch nicht. Komm, wir gehen nochmal. Ah, Okay. Sie gehen nochmal an diesem Mann vorbei. Und hast du was gespürt? Oh, aber es war die einzige Möglichkeit. Er wollte so schnell wie möglich nach Hause. Also irgendwie müsst ihr das jetzt hier abkürzen. Insgesamt gehen sie 7 Mal an diesem Mann vorbei. Und weil er immer noch nicht wusste, soll ich jetzt diesen Mann mal ansprechen oder nicht, hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Der Tag war sowieso so ätzend. Ich will nach Hause und die schnellste Möglichkeit, nach Hause zu kommen, ist jetzt diesen Mann anzusprechen, ob er Ermutigung braucht. Er scheint ja vielleicht der Richtige dafür zu sein. Und er spricht diesen Mann an und sagt, Entschuldigung, wir zwei sind Nachfolger von Jesus und wir hatten gerade den Eindruck, dass Jesus sagt, dass sie vielleicht eine Ermutigung brauchen könnten. Und der Mann ist total gerührt und sagt, oh ja, und wie. Ich komme aus Kenia und bin gerade in Europa angekommen, habe eine neue Predigerstelle angenommen in so einer englischen Gemeinde und warte auf die Leute, die mich abholen und meine Familie ist nicht da und die kommen erst in ein paar Monaten und ich frage mich gerade, oh Mann, ist das wirklich richtig, dass ich in dieses fremde Land gegangen bin, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Und ich habe gerade gebetet, ach Gott, es wäre so toll, wenn du mir irgendwie eine Ermutigung schicken könntest. Und ich glaube, dass wir manchmal die Sachen nicht sagen, weil wir keine Elli an unserer Seite haben. Ohne Elli keine Ermutigung für diesen Mann. Keine Herrlichkeit Gottes an diesem Platz. Keine Güte, keine Barmherzigkeit, keine Gnade. Es ist sowas Schönes. Und häufig ist es wirklich nur dieser erste Impuls und manchmal kommt auch nicht mehr. Und dann, ja, zur Not Elli fragen. Heute haben wir eine Elli, die Alex. Und, du fährst schnell Auto. Naja. Also moderat, sagen wir so. 10 drunter. Also auf jeden Fall kein Knöllchengefahr, glaube ich. Hast du schon mal ein Knöllchen bekommen?
Ja.
Okay. Falsch parken, genau. Okay. Ja, ihr Lieben, das waren so mal einfach ein paar Punkte, die ich mal so als Einstieg geben wollte. Und ich möchte euch bitten, an dieser Stelle einmal aufzustehen, alle. Möchte gleich den Markus bitten, gleich wenn ich jetzt sage, noch ein Lied einzuspielen. Wir haben es häufig so gemacht, dass wir an den Freitag an auch noch füreinander gebetet haben und dass dabei auch schon ein bisschen die Band angefangen hat zu spielen. Aber wir haben gemerkt, dass es doch die Band dann, ja, man konnte hinterher vielleicht auch für taube Ohren beten. Also man konnte auf jeden Fall kaum für Leute beten, weil man, oder das war schon immer relativ laut. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das heute mal so ein bisschen Musik vom Band und würden gerne füreinander beten. Und es gibt so ein paar Leute, die da mitmachen würden. Da ist, glaube ich, der Ferry, der Daniel, die Alex, ich. Mal gucken, ob da noch ein paar mit dabei sind. Und ich würde dir einfach mal Mut machen, gleich mal so ein bisschen läuft ein Lied, wenn ich jetzt sage, und dann es kommt schon. Habe ich jetzt schon jetzt gesagt, habe? Okay. Ich habe schon mehrfach jetzt gesagt, Entschuldigung. Wenn ihr im Lied, dass ihr einfach mal euch umguckt und sagt, Gott, ist irgendjemand da, für den ich mal mein bestes Gebet sprechen könnte? Das beste Gebet, was ich so drauf habe. Und dann hab auch den Mut, mal zu demjenigen hinzugehen und zu sagen, hör mal, darf ich mal für dich beten? Und dann kann derjenige auch, hat alle Freiheit auch zu sagen, nö. Und ich verbiete hiermit, dass keiner denken möge, derjenige wäre ungeistlich. Vielleicht hat er einfach heute mal keinen Bock und das ist auch vollkommen okay. Aber wenn du dann auch sagst, ja, mach doch mal, dann ist das auch vollkommen okay. Und dass wir dem Raum geben. Und ich möchte einmal gerne noch am Anfang einmal beten. Heiliger Geist, ich habe über deine Gegenwart gesprochen, dass wir uns nicht erinnern an dich oder in alten Kamellen leben, sondern dass du heute Abend hier bist. Und dass du mitten unter uns bist, dass du gegenwärtig bist. Und ich bitte dich darum, dass die dass wir von deiner Herrlichkeit heute Abend etwas sehen können. Es ist besser, auch in widrigen Umständen irgendwie deine Herrlichkeit zu erleben, als alles Glück dieser Welt zu haben, aber das nicht zu haben. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du uns voll machst mit guten Gedanken, voll machst mit deinen Gedanken. 1000 Leute reden auf uns ein, 1000 Nachrichten, 1000 Infos, alles Mögliche. Und ich bitte ihn, dass deine Gedanken dazukommen. Ich bete darum, Heiliger Geist, dass eine neue Wertschätzung dafür da ist, dass wir eine neue Achtung davor haben, wenn auch für das, was du tust, und dass wir total gnädig sind, wenn Leute das irgendwie nicht so richtig hinkriegen. Wenn man also der Prophet richtig kaputt ist und dummes Zeug redet, dass wir das da gnädig mit sind und sagen, das ist auch mal okay. Heiliger Geist, komm und geh durch unsere Reihen, und du kennst uns ja. Und bitte öffne du die Augen, dass wir sehen, wo du gerade, keine Ahnung, wer dir heute Abend wichtig ist. Und hilf uns irgendwie, unsere besten Gebete mal zu sprechen, die wir so gelernt haben.